Direkt aus Europa, Nummer 326, Seite B.
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Weimar hat eine neue Perle. Schloss Ettersburg, welches auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes steht, ist frisch renoviert und wird heute wieder eröffnet. Das Schloss stand fast 30 Jahre leer und konnte nur mühsam vor dem Verfall bewahrt werden. Vor 2 Jahren wurde es verkauft. 24 Monate und 9 Millionen Euro später ist es wieder ein Ausflugsziel. Hilde Weg hat Schloss Ettersburg vor der heutigen Wiedereröffnung besucht.
Von der Straße her sieht man kaum, was für ein barocker Schatz sich in dem kleinen Ettersburg bei Weimar versteckt. Erst wenn man den kurzen Fußweg an der kleinen Kirche vorbeigelaufen ist, öffnet sich der Blick auf die frisch renovierten, ockergelb leuchtenden Fassaden vom alten und neuen Schloss Ettersburg. Ebenso plötzlich öffnet sich der Ausblick auf ein weites Tal mit Buchenwald und sternförmigen Schneisen. Der für den Umbau zuständige Architekt Bernd Gildehaus kennt diesen besonderen Anblick.
Das ist sehr überraschend, sowas hier zu finden. Wir haben hier so eine kleine Kirche und das sieht so aus wie ein Bauernhaus. Und dann sieht man, Mensch, da ist ein Hof und das ist ja hier so und so. Und über das Wachsen, sagen wir mal, aus einer kleinen Försterbude, ein kleines Jagdschloss, wo man sich irgendwie vergnügt hat, hat es ja eine Entwicklung genommen.
Bevor es Försterbude oder Jagdschloss wurde, stand hier seit 1085 ein Kloster. Erst 1712 wurde das heutige alte Schloss eingeweiht und nur wenig später, 1740, das neue Schloss, das wie ein Schmuckstein vom alten Schloss eingefasst wird. In den fast 300 Jahren seines Bestehens hat die barocke Anlage viel gesehen, nicht nur Feste und hohe Gäste.
Auch der Ettersburg hat genauso viel, sagen wir mal, Niedergang, Untergang, Stagnation erlebt wie Blütezeit. Auch das muss man sich, glaube ich, immer wieder deutlich machen.
Auf diesen alten Holzböden im weißen Saal des neuen Schlosses wurde schon vor gut 250 Jahren getanzt, gelacht und heiß diskutiert. Damals, als der Bau 1774 von Herzogin Anna Amalia zur Residenz erkoren wurde, weil ihr Stadtschloss abgebrannt war. Mit ihrem Sohn Karl August und dessen Berater Goethe verwandelte sie Schloss Ettersburg in einen Musenhof. Hierher kam, was Namen, vor allem aber neue Ideen hatte. Goethes erstes Theaterstück, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilen und die Iphigenie wurden hier erstmals gefeiert.
Schloss Ettersburg war bei der großherzoglichen Familie sehr beliebt, weil man hier eine lockere Etikette hatte oder gar keine und man konnte sich im Familienverband und mit Freunden treffen.
Dieses Haus verbinde ich eigentlich immer nur mit der Weimarer Großherzogsgeschichte.
Der Pücklerschlag hier draußen und die Verbindung nach Buchenwald, die geht ja hier durch den Wald hoch.
Nach 30 Jahren des Leerstands und Verfalls ist nun im Erdgeschoss ein Café und Restaurant eröffnet worden. Die Besucher genießen bei Kaffee und Kuchen den Blick über den Park im Tal.
Dass wir mal noch mal die Freitreppe hier hochgehen werden zu diesem Schloss, also das hätte man nie für möglich gehalten. Das ist schon wunderschön.
Franz Liszt spielte schon zu diesem Ausblick Klavier. Hans Christian Andersen las aus seinen Märchen oder Hebbel aus seinen Stücken. Der Fürst Pückler Muskau hatte im 19. Jahrhundert in der zweiten Blütezeit unter Herzog Karl Alexander eine der Waldschneisen zum Landschaftspark umgewandelt. Später wurde Ettersburg Landerziehungsheim einer reformpädagogischen Bewegung. Werner von Braun war hier als Schüler untergebracht. Direkt daneben wurde mit dem KZ Buchenwald eines der größten Vernichtungslager gebaut. Überlebende wurden hier in einem Lazarett der Amerikaner behandelt. Bald danach ergraute und verfiel der Kasten, wurde Richterschule der DDR, Altersheim und blieb zuletzt nur noch als leere Hülle stehen. Davon ist nichts mehr zu spüren. Neuer Hausherr ist das Bildungswerk der Bauindustrie Hessen-Thüringen. Die Sanierung wurde zum Modellprojekt aller Baugewerke. Größte Herausforderung war die Freitreppe, die abzurutschen drohte, und ein Stahlkorsett, das kunstvoll in die Außenhaut der barocken Anlage eingebaut wurde. Allein 1700 Quadratmeter Stuckdecken wurden aufgearbeitet. Da die Gebäude leer standen, ist kein historisches Mobiliar erhalten, aber vor allem im weißen Saal des neuen Schlosses wird die ursprüngliche Atmosphäre spürbar. Kein Wunder, dass der Betreiber des Cafés schon einige Buchungen für Hochzeiten hat.
Wenn ich die Außenterrasse sehe, was im Sommer hier los sein wird, das kann sich jeder an 5 Finger abzählen. Es sind bestimmt schon 20 Anmeldungen nur für Hochzeiten dieses Jahr, weil ja auch ein Standesamt mit reinkommt.
Wer als Besucher oder Tagungsgast am neuen Leben teilnimmt, erfährt am Ort selbst nur sehr wenig von der wechselvollen Geschichte. Aber die Anlage von Schloss Ettersburg, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist wieder zu neuem Leben erwacht.
Eine Reportage von Hilde Weg. Und das war Benedetto Marcellos Oboenkonzert. 7.56 Uhr ist es, 4 Minuten vor 8.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Wie berechtigt ist die Sorge um die Verfassung unserer Sprache? Dieser Frage geht die Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache nach. Heute beginnt sie in Mannheim. Dabei ist auch Professor Peter Eisenberg, emeritierter Sprachwissenschaftler und Autor des Dudenbandes Nummer 9, Richtiges und gutes Deutsch. Guten Morgen, Herr Eisenberg.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Was ist denn schlechtes Deutsch?
Es gibt viele Formen von schlechtem Deutsch. Zum Beispiel die Form, dass man den sogenannten Nominalstil pflegt oder dass man etwas Überflüssiges sagt, dass man zu viele Worte macht oder dass man grammatische Fehler macht.
Heißt das denn auch, dass die Deutschen nicht das richtige Verhältnis zu ihrer Sprache haben?
Es wird den Deutschen ja oft vorgehalten, dass sie ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer Sprache haben, dass sie ihrer Sprache nicht loyal genug gegenüber sind. Das stimmt im Allgemeinen nicht. Die Deutschen haben ihre Sprache eigentlich ganz gern. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass sie eine vom Staat verordnete Orthographiereform nicht akzeptieren. Da hat wirklich das Volk gesprochen und gesagt, nein, das wollen wir nicht, das ist ein Eingriff in unsere Sprache, das nehmen wir nicht hin vom Staat. An so etwas zeigt sich die Sprachloyalität der Deutschen.
Wie steht es um die Verfassung der deutschen Sprache?
Da muss man unterscheiden. Die deutsche Sprache selbst als ein System, das ein Vokabular hat, das eine Syntax hat, das Ausdrucksmöglichkeiten bereitstellt, ist so groß und so umfangreich und so differenziert, wie es noch nie war. Die deutsche Sprache ist eine der bestausgebauten Sprachen der Erde. Sie bietet uns eigentlich alles, was wir uns nur wünschen können. Aber der Gebrauch, den wir von ihr machen, der ist nicht immer gut genug. Aber wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, dass wir sagen, die deutsche Sprache ist schlecht oder die deutsche Sprache verfällt. Das ist wirklich nicht der Fall.
Ein Plädoyer gegen Kulturpessimismus war das von Professor Peter Eisenberg. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Im Studio ist Elke Durak. Es soll ums Lesen gehen. Und da hätte ich eine Frage. Sind Bücher Lebensmittel oder Luxusartikel? Eine Antwort hätte ich auch. Das kommt auf das Bedürfnis an und den Geldbeutel. Also sind Bücher Bedarfsartikel. Und der Bedarf scheint zu steigen. Buchhändler verkaufen gut. Lesefeste wie Leipzig liest, jetzt gleichzeitig zur Buchmesse in Leipzig, werden bestens besucht. Und das alles trotz Fernseh- und Computerkonkurrenz. Oder läuft beides parallel für jeweils andere Bevölkerungsschichten? Für die mit Grips Bücher, für die anderen Glotze? Das klingt hart und das ist es auch. Eine Zahl nur. 50% aller Eltern lesen ihren Kindern nicht mehr vor. Auch das ist Deutschland. Als Buch, auch zum Vorlesen, wird Iwein Löwenritter empfohlen. Die Autorin ist Felicitas Hoppe. Ich habe sie auf der Buchmesse in Leipzig erreicht und zunächst gefragt, weshalb man Iwein Löwenritter kennenlernen sollte.
Ich finde, Iwein Löwenritter sollte man kennenlernen, weil er kein Ritter aus fernen Zeiten ist, sondern ein junger Mann, der Abenteuer sucht und dabei allen möglichen Dingen begegnet, denen man in unserem heutigen Leben auch begegnet. Er erlebt Liebe, er erlebt Unglück, er ist auf die Hilfe anderer angewiesen, er versucht Gutes zu tun, manchmal klappt es, manchmal nicht. Das sind ja keine alten Themen, sondern eigentlich sind das Geschichten von heute.
Was, Frau Hoppe, können denn junge Menschen von heute aus ihren Büchern lernen, wenn sie unter folgendem Druck stehen? Sie sollen leistungsbereit sein, leistungsfähig, von Kindesbeinen an. Das Leben wird durchorganisiert, das eins ins andere passt. Möglichst wenig Fehler sollen gemacht werden, immer weiter, weiter.
Naja, ich denke, sie sollen, wenn sie etwas lernen sollen, ich habe ja kein Programm, kein Erziehungsprogramm. Ich glaube, es geht darum, dass man durch das Lesen lernen kann zu verstehen, dass alles seinen Platz hat, nämlich dass man Dinge versucht, dass man Rückschläge erleiden muss, dass man die Dinge trotzdem wieder versucht, dass es wichtig ist, Freundschaften zu pflegen, dass man Dinge ausprobieren muss und dass man auch mal schlafen und müde sein darf. Das kommt eigentlich alles in dieser Geschichte vor. Das finde ich wichtig.
Ist das der Sinn von Büchern?
Ich glaube, der Sinn von Büchern ist, dass man sich selbst in ihnen wiederfinden kann und dass man etwas findet, was einem noch nicht bekannt ist. Also, dass man sich in den Büchern spiegelt, aber mit Hilfe der Bücher auch andere Möglichkeiten entdeckt. Deshalb sind ja Bücher langweilig, in denen sich eigentlich alles immer nur wiederholt. Dasselbe trifft auch auf Spiele zu oder auf was auch immer. Also es muss sich ein Raum öffnen, der einem unbekannt ist und den man Lust hat zu betreten und kennenzulernen, glaube ich.
Haben Sie den Eindruck, Frau Hoppe, dass die Lust am Lesen zurückkehrt hier in Deutschland?
Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass die Lust am Lesen nie verschwunden ist. Und ich bin da nicht kulturpessimistisch. Was mich ein bisschen bedrückt, ist die Unmenge der Bücher und vor allem das schnelle Verschwinden der Bücher. Und deshalb freue ich mich, wenn alte Bücher oder alte Themen wieder kommen. Aber es wird doch viel gelesen. Was ich tatsächlich glaube, ist in der Tat, dass die Bücher nicht mehr so ein Kommunikationsmittel sind im Sinn der Gemeinschaft, also des sich Vorlesens und so weiter und so fort. Das hat natürlich seine Gründe. Um sich gegenseitig Bücher vorzulesen, braucht man Zeit.
Und Bücher.
Und Bücher, die passenden Bücher, ja.
Weshalb wird außerdem nicht so viel gelesen, vorgelesen?
Ich denke, dass es unheimlich viele beurteilend. Es gibt einfach Unmengen anderer Medien. Es gibt natürlich die Filme, wobei es ja auch gute und schlechte Filme gibt, wie es auch gute und schlechte Bücher gibt. Es ist ja das Buch als Medium per se nicht einfach gut. Also auch da muss man Unterscheidungen treffen und ich denke, dasselbe gilt für den Film und für all die anderen Medien, die man zur Verfügung hat. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die man tun sollte. Man sollte auch rausgehen, man sollte auch Menschen treffen.
Also Ritterspiele veranstalten für die Kinder zum Beispiel.
Das wäre so eine Frage. Ich glaube ja ehrlich gesagt, die Kinder sind gar nicht ohne Unterlass auf uns angewiesen. Es ist vielleicht manchmal so, dass das Problem ein Überangebot ist und nicht ein Unterangebot, weil man aus einem Mangel natürlich manchmal eigene Fantasien und Möglichkeiten entwickelt, sich zu beschäftigen.
Also gibt es zu viele Bücher und deshalb zu wenig Fantasie, zu viele andere Eindrücke?
Ich glaube, das alles ist nicht das Problem. Die Fülle ist nicht das Problem. Das Problem ist doch klassischerweise das Unterscheidungsvermögen. Also wie lerne ich mir aus dem eigentlich wunderbaren großen Angebot das herauszusuchen, was ich brauche? Also wie schaffe ich es, der Manipulation zu entgehen? Wie finde ich heraus, welches Buch zu mir passt? Das, glaube ich, ist schwierig. Und wenn man das lernen könnte oder lehren könnte, das wäre, glaube ich, durchaus hilfreich. Und wie das genau gehen könnte, weiß ich nicht. Denn da muss man Mut haben, auch zu sagen, nö, dieses Buch finden 1 Million Menschen gut, aber mir gefällt es nicht, ich suche mir ein anderes.
Dann muss man es aber schon gelesen haben oder jemanden, der es einen empfiehlt. Noch einmal gefragt, Bücher für die einen, Glotze für die anderen?
Nein, ich würde sagen, es geht um eine Kommunikation und es geht natürlich auch um Vertrauen. Habe ich Leute, auf deren Urteil ich vertraue, Sie haben es ja gerade erwähnt, also die mir Bücher empfehlen können und deren Empfehlungen ich auch wirklich folgen mag. Das hat damit zu tun, mit wem ich umgehe. Das hat natürlich was damit zu tun, was empfehlen mir meine Freunde, meine Eltern, was empfehlen die Lehrer. Und wenn diese Empfehlungen sich als fruchtbar erweisen, dann wird man auf die ja auch immer wieder zurückgreifen.
Sind Bücher Mittel zum Leben?
Bücher sind beides. Ich behaupte, für mich ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich schlechte Laune habe oder einen schlechten Tag hatte, das klingt jetzt sehr simpel, aber tatsächlich nach Hause gehe und ein Grimmsches Märchen lese. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich fühle mich immer besser.
Weil es den anderen noch schlechter geht als Ihnen?
Nein, weil man im Märchen lernt, dass es weitergeht und dass man Schwierigkeiten überwinden kann. Ich delektiere mich ja nicht am Unglück anderer, sondern ich glaube, dass gerade in scheinbar märchenhaften Geschichten sehr viele Problemlösungsstrategien angeboten werden. Und das ist eine tolle Sache. Das inspiriert und in diesem Sinn ist ein Buch ein Lebensmittel, wie ein Stück Brot, manchmal auch wie ein Glas Wein, ein gutes Getränk.
Felicitas Hoppe, Schriftstellerin. Einen schönen Tag noch.
Ja, gleichfalls.
Österreich 1.
Journal Panorama.
Guten Abend. Osterzeit ist Reisezeit. Auch heuer freuen sich viele heimische Tourismusbetriebe über gute Auslastungen in der Karwoche. Österreich gehört zu den tourismusintensivsten Staaten der Erde. Etwa 15% des Bruttoinlandsprodukts werden von der Tourismusbranche erwirtschaftet. Die neuen wirtschaftlichen Entwicklungen in China, Brasilien, Indien oder Russland bescheren der Tourismusbranche in aller Welt fette Zugewinne. Ute Mauernböck berichtet über den heimischen Fremdenverkehr im 21. Jahrhundert. Der Begriff Fremdenverkehr tauchte Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Der Literaturwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Straub hat sich mit literarischen Bildern des Tourismuslandes Österreich beschäftigt. Bilder, die sich fast ausschließlich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen.
Es ist zumindest in der Literatur seit langem ein Thema. Es gibt auch aus Salzburg von Walter Kappacher, der das Touristomania genannt, dieses Buch. Und die Salzburger Innenstadt ist ja in Österreich schon fast eine Metapher für Massentourismus. Und hat dort beschrieben, wie eine extra Spur für die Salzburger Einheimischen frei gemacht wird, damit die eben den Alltag bewältigen können. Und diese Spur ist chinesisch beschriftet, weil die Chinesen die sein werden, die uns überrollen als Touristen. Hab eine Woche später in der Zeitung dann gelesen, dass in Venedig jetzt eine eigene Vaporetto-Linie für Einheimische eingeführt wird ab 2008. Also die Realität holt die Literatur immer ein.
Felix Mitterer war einer der Ersten, der sich als kritische Stimme in den 1970er Jahren zu Wort meldete. Damals wurde über Umweltverschmutzung und die Verdrängung des eigenen zugunsten wirtschaftlicher Überlegungen geschrieben. Die Themen, abseits der Literatur, in der heutigen Tourismusbranche sind andere. Klimawandel, Schaffung neuer Infrastrukturen und die Veränderung der Klientel. Für das Jahr 2006 pro Auslandsreise wurden von chinesischen und indischen Touristen etwa 1.800 Euro ausgegeben. Die Geschäftsführerin der Österreich-Werbung, Petra Stolber.
Auf der einen Seite bedeutet es, mehr Menschen aus diesen Ländern wollen verreisen. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch für unsere Angebotsträger, für unsere Betriebe zum Beispiel, dass jetzt nicht nur 4-5-Stern-Hotellerie davon profitiert, sondern von Privatzimmerquartieren, 1-2-3-Stern-Hotellerie.
Die Tourismusbranche sieht die wachsenden Mittelschichten in Indien, Russland, China und Brasilien als Chance. Allerdings mittel- bis langfristig. Ungefähr 30 Millionen Chinesen und 6 Millionen Inder sollen schon 2005 als Touristen im Ausland unterwegs gewesen sein. 2006 waren es bereits 35 Millionen Chinesen und laut Welthandelsorganisation sollen es 2020, also in 12 Jahren, 100 Millionen sein. Bei den weiterhin steigenden Zahlen ist es einige Überlegungen wert, wie zumindest ein paar Prozent der Reisefreudigen nach Österreich gelockt werden können. Momentan findet sich noch eine Menge Platz für russische Gäste in österreichischen Hotelbetten. Von den rund 120 Millionen Urlaubern in Österreich sind nur 0,5% russische Touristen und die kommen vor allem im Winter. Indien gehört ebenfalls zu den Ländern mit einer zunehmend reisegierigen Mittelschicht, also mit Menschen, die zumindest über ein Einkommen verfügen, das das Reisen möglich macht. Das sind immerhin 350 Millionen Menschen, wurde errechnet.
Gerade der indische Markt ist natürlich auch einer unserer Wachstums- und Zukunftsmärkte. Aber auch hier muss man sagen, die Inder zum Beispiel kommen vorzugsweise im Sommer. Warum? Weil sie eigentlich unser Klima gegenüber dem heißen eigenen Klima im Sommer vorziehen. Und hier kommen sie natürlich auch her, um auf der einen Seite die Natur, zum Beispiel Tirol oder Salzburg, zu sehen, also Berge zu erleben. Und auch vielleicht die Bollywood-Produktionen vor Ort zu sehen, in welcher Kulisse die stattgefunden haben. Auf der anderen Seite sind sie sehr stark auch im städtischen Bereich unterwegs. Sightseeing, Shopping etc. Hier ist natürlich auch das Gesamtvolumen entscheidend. Ich habe mir auch rausgesucht, wir haben 88.000 Nächtigungen gehabt im Jahr 2006 von 120 Millionen. Ja. Das heißt, das macht derzeit 0,1% der indische Markt an den gesamten Ausländernächtigungen. Und entscheidend wird eben auch hier sein, dass das wachsende Reiseverlangen, die wachsende Reiselust hier nach Österreich auch zu lotsen.
Österreichische Reiseveranstalter, die Inkammer, bereiten die Arrangements auf und mit Hilfe der jeweiligen Partnerfirmen, also lokalen Reiseveranstaltern, werden österreichische Ziele beworben. Bei der ersten Reise handelt es sich meist um Gruppenreisen, oft auch quer durch Europa mit kurzem Zwischenstopp in Österreich. Erst in der Folge wird individueller gereist. Die große angekündigte Trendumkehr hat allerdings noch nicht stattgefunden, erklärt die Wiener Fremdenführerin Bibiane Krapfenbauer-Horski.
Diese Trends, die hier angekündigt werden, auch von der Österreich-Werbung, dass der deutsche Markt bereits gesättigt ist, das spüren wir Gott sei Dank noch nicht. Wir hoffen weiterhin, dass unsere deutschen Gäste in Scharen kommen. Die europäischen Gäste werden nicht mehr so massenhaft kommen und es wird eben eine Verschiebung stattfinden. Aber trotzdem glaube ich, dass man diese Märkte auf keinen Fall abschreiben darf und auf keinen Fall als gesättigt sehen darf.
Ein Reisebüro in Moskau. Die studierten Sinologinnen versuchen seit Jahren ein florierendes Unternehmen mit dem Zukunftsmarkt China aufzubauen. Auf die Hilfe der Stadt können sie nicht bauen. Im Gegenteil, Fremdenführern wird geraten, sich für die Führungen Alternativen zum Roten Platz zu suchen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und die hochpreisigen Hotels, die im Zentrum entstehen, sind für eine dünne, aber finanzkräftige Schicht von Städtetouristen gedacht. Der internationale Kampf um die Touristen von morgen hat begonnen. Nur geht jedes Land, jede Stadt anders damit um. Die Stadtregierung in Moskau interessiert sich scheinbar wenig für ausländische Touristen. Aber auch im Tourismusland Österreich, wo mehr investiert und geplant wird, ist das tägliche Geschäft mit den zunehmenden Gästemassen mühsam.
Also wir haben schon dermaßen große Probleme mit der Infrastruktur in unserer Stadt, nicht? Wir haben eigentlich zu wenig Toilettenanlagen. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel beim Stephansplatz in den Bus einzusteigen, ist auch ein Infrastrukturproblem. Wenn wir dann runtergehen und sie schaffen es, mit einer Gruppe von 40 Personen über den Schwedenplatz mit den Schienen drüber zu kommen, ohne dass jemand stürzt, und dann ist das sowieso schon eine Kunst. Und dann muss man sich vorstellen, dann stehen wir mit unseren Gästen auf ungefähr 2,5 Meter Beton, ja, und warten, bis der Bus kommt, weil es ist nur eine Ein- und Ausstiegsstelle. Das heißt, man muss bereits mit der gesamten Gruppe dort stehen, um dann in den Bus einsteigen zu können. Das sind einfach Lösungen, die nötig sind, das sieht jeder ein. Nur es gibt keinen Regenschutz, ja, also es gibt kein Dach, also wenn es regnet, ist es furchtbar. Es gibt kaum Sitzgelegenheiten, das heißt für unseren Durchschnittsgast, der über 60 Jahre alt ist und einen 2-stündigen Stadtspaziergang hinter sich hat. Also das sind einfach so Sachen, wo man wirklich städtebaulich sich Überlegungen machen muss.
Vom Flughafentransfer bis zur persönlichen Shoppingbetreuung. Nach oder während des täglichen Sightseeing-Programms werden pro chinesischem Touristen und Tag in Österreich um die 240 Euro ausgegeben. Eine im Vergleich zu durchschnittlichen Urlaubern sehr hohe Summe. Entsprechende Gegenleistungen werden dafür erwartet.
Das ist schon auch ein Markt, auf den wir gezielt hinarbeiten. Das ist so wie die Skilehrer am Adelberg, 900 Skilehrer, und wenn dann nimmt man sich eben einen. Also so kann man sich auch die Fremdenführer natürlich nehmen, der zusätzlich zum Kulturellen dann natürlich das ganze andere Angebot auch noch hat. Und da geht ja auch der Wien-Tourismus hin, also zu Meer, zu Event. Die große Werbung ist jetzt eben mit verschiedenen Paraden in Wien.
Früher sorgten die Fremdenführer für Informationen, einen reibungslosen Ablauf und organisatorisches Drumherum. Das tun sie heute auch noch, werden aber inzwischen auch für zusätzliche Aufgaben gebucht. Sie zeigen ihren Kunden Geschäfte und begleiten zum Einkaufen. Die Fremdenführerin Maria Huser.
Wenn man über Österreich spricht, auf dem chinesischen Markt zum Beispiel, dann verbinden mehr als die Hälfte Wien damit. Und wenn man nach der Motivation fragt, warum reisen sie, also bei Chinesen ist das ganz wichtig, dass man bestimmte Pluspunkte vorweisen kann, die das Ansehen mehren.
Ja, also ich habe auch eine gewisse persönliche Erfahrung mit einer künstlichen Welt gehabt.
Der Literaturwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Straub.
Ich war am Anfang meines Studiums in Salzburg Fremdenführer auf der Festung Hohen Salzburg und bin dort gefragt worden bei meiner ersten Tour, wo denn jetzt dieses Castle sei. Und ich habe gesagt, naja, wir befinden uns ja im Castle. Ich habe das nicht beantworten können, diese Frage, bis ich dann einen Kollegen gefragt habe, die meinen alle das Schloss Leopoldskron, weil das eben im Film Sound of Music vorkommt. Also die amerikanischen und die japanischen Touristen nehmen Salzburg nicht als reale, unter Anführungszeichen, Stadt wahr, sondern einfach als Schauplatz eines Films. Ich denke aber, dass man sozusagen die Touristen, die Japaner und Amerikaner auch verteidigen muss, die nach Salzburg fahren, weil wir ja alle mit Bildern wohin fahren. Und ich denke, das ist schon auch im Tourismus grundgelegt.
Am Brunnen vor dem Tore,
eine weitere Motivation, nach Österreich zu reisen, die Musik. Mozart, Sound of Music, Schubert und das Neujahrskonzert, das auch nach China übertragen wird, werden am häufigsten genannt. Teil des Tourismus-Austria-Konzeptes ist die Vermarktung der Authentizität von Natur und Kultur, also Tradition, Naturraum, Kultur und Kunstangebote. Vorausgesetzt, die wirtschaftliche und politische Lage bleibt stabil, zeichnet der Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, Peter Zellmann, folgendes Szenario.
Dann wird sich dieser Markt für Österreich in etwa verdoppeln. Verdreifachen, das heißt, dass sich insbesondere die einseitige Abhängigkeit von den deutschen Gästen, die ja immer noch fast die Hälfte des Tourismusmarktes in Österreich ausmachen, dass auch das sich mehr auffächert und von ganz neuen Quellmärkten in Verdoppelung bis Verdreifachung so profitieren können, dass das dann wirklich ein solides, breit gefächertes Angebot wird.
In 1,4 Tagen, so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Wien, ist nicht viel an Programm zu erledigen. Und wiederkommen wollen viele chinesische Touristen deshalb nicht, weil sie das restliche Europa noch nicht bereist haben. Diejenigen, die Österreich schon ein bisschen kennen und tatsächlich wiederkommen, die bleiben auch länger. Wie auch die Japanerin Frau Oga, die heute mit ihrer Gruppe aus Wien herauskommt und sich Meierling und das Stift Heiligen Kreuz ansieht.
Bei der ersten Reise hat sie den Wienerwald nicht gesehen. Deshalb hat sie sich sehr gefreut über die Wienerwaldreise. Und sie glaubt, das ist das echte Bild von Wien oder Österreich. Sie meint die Harmonie zwischen der Kultur und der Natur.
Was für typisch westliche Touristen gilt, kann bei Gästen aus dem fernen Osten ganz anders sein, erzählt die Fremdenführerin Maria Husa.
Es wird, das ist auch also sehr spezifisch für den chinesischen Touristen, ausschließlich chinesisch gegessen. Und da gibt es eigene China-Restaurants, die aber, wenn sie wissen, dass ihre Landsleute kommen, völlig andere Speisen plötzlich am Tisch stellen. Also ein Chinese wird vielleicht im Rahmen eines Folkloreabendes einmal österreichische Küche vorsichtig probieren, aber er erwartet bestimmte Standards so wie zu Hause.
Ute Mauernböck hat über die Zukunft des Fremdenverkehrs in Österreich berichtet.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 325. Bis 1945 gab es in ganz Deutschland nicht nur große und kleine landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch besonders große Bauernhöfe. So einen großen Hof bezeichnet man als Gut, und die Landarbeiter, die auf so einem Gut für den Gutsbesitzer arbeiteten, waren seine Knechte. Bis vor 200 Jahren waren die Landarbeiter auf diesen Gütern Untertanen ihres Gutsherrn. 1945 wurde Deutschland von den Alliierten besetzt, und in der sowjetischen Besatzungszone kam es im September 1945 zu einer Bodenreform. Da wurden alle Gutsbesitzer und Bauern, die mehr als 100 Hektar Land hatten, enteignet. Ein Drittel des Bodens, der enteignet worden war, wurde Besitz des Staates, und 2 Drittel bekamen die Landarbeiter. In der Sowjetunion hatte Stalin die Bauern schon 1929 enteignet, aber in der sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 in der DDR konnten die Bauern ihr Land bis 1952 frei bewirtschaften. Aber in der Nachkriegszeit war fast alles, was es zu essen gab, rationiert, und die Bauern mussten ihr Abgabesoll erfüllen. Der Staat bestimmte, wie viel Getreide, Fleisch, Milch und Eier die Bauern zu vom Staat festgesetzten Preisen an die staatlichen Aufkäufer verkaufen mussten. Vor 56 Jahren verlangte die Kommunistische Partei der DDR, alle Bauern sollten Produktionsgenossenschaften beitreten. Wer einer LPG beitrat, brachte sein Land in die LPG ein, um es mit den anderen LPG-Mitgliedern zusammen gemeinsam zu bewirtschaften, aber das Land blieb sein Eigentum. Trotzdem waren viele Bauern gegen diese Kollektivierung, sie wollten selbstständig wirtschaften. Bauern, die sich weigerten, einer LPG beizutreten, machten die Kommunisten daraufhin das Leben schwer. Dünger- und Pflanzenschutzmittel waren rationiert, und die Bauern bekamen weniger davon als die LPGs. Das Ablieferungssoll der Bauern wurde erhöht und die Ankaufspreise der staatlichen Aufkäufer wurden gesenkt. Trotzdem wurden in der DDR auch nach 5 Jahren Kollektivierung immer noch 2 Drittel der landwirtschaftlichen Nutzflächen privat bewirtschaftet. Zu dem wirtschaftlichen Druck, den die Bauern ausgesetzt waren, kam psychischer Druck. Da wurde beispielsweise ein Bauer, dem 50 Hektar Land gehörten, aufgefordert, zum Rat des Kreises zu kommen. Als er da mit seinem 16 Jahre alten Sohn hinkam, wurde er verhaftet, und sein Sohn wurde nach Hause geschickt und sollte für den Vater ein Handtuch, etwas Seife und so etwas holen. Als er nach Hause kam und erzählte, dass der Vater verhaftet worden war, bekam die Familie große Angst und floh nach West-Berlin. Nun konnte man sagen, die Familie hätte freiwillig das Land verlassen und ihren Bauernhof aufgegeben. Die LPG übernahm den ganzen schönen Hof und auch den Stall mit allen Tieren. Da bekamen die anderen Bauern in diesem Dorf auch Angst und traten der LPG bei. In einem anderen Dorf war ein Bauer, der schon 80 Jahre alt war. Sein Sohn war schon fast 60, aber der alte Bauer war immer noch derjenige, der auf dem Hof das Sagen hatte, und er weigerte sich, so einer Kolchose beizutreten. Er hat das immer wieder betont und niemanden mehr auf den Hof gelassen. Daraufhin fuhren die Kommunisten mit einem Lautsprecherwagen vor das Hoftor und setzten die Familie von früh bis spät mit sozialistischer Marschmusik und Aufrufen unter Druck. Irgendwann hat er dann unterschrieben. Um der Kollektivierung zu entgehen, sind viele Bauern damals aus der DDR in den Westen geflohen. Nun hatten die LPGs Schwierigkeiten, den Boden zu bewirtschaften, weil sie zu wenig Leute hatten. Sie brauchten dringend Arbeitskräfte. Deshalb durften die Industriebetriebe keine Kinder von Bauern einstellen. Sie mussten in der LPG bleiben. Auch die jungen Mädchen, die auch mal andere junge Männer kennenlernen wollten und deshalb aus dem Dorf raus wollten, konnten nicht weg. Andererseits lebte man in einer LPG aber auch nicht schlecht. Jeder hatte geregelte Arbeitszeiten, sein festes Einkommen und Anspruch auf Urlaub. Um das alles zu bezahlen, mussten sich die LPGs aber viel Geld vom Staat leihen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 325. Danke.